Herzlich willkommen zum Podcast Translasien, dem Begegnungs- und Produktionsraum für ÜbersetzerInnen aus süd- und ostasiatischen Sprachen.
Im Podcast Translasien stellen wir Leseproben und Gespräche von und mit literarischen ÜbersetzerInnen aus einer Vielzahl von asiatischen Sprachen vor, darunter Mandarin und Hindi, Japanisch und Urdu.
Hier treten ÜbersetzerInnen als interkulturelle ExpertInnen, als Sprach- und InterpretationskünstlerInnen in Erscheinung, die Geschichten, Gedichten und Texten aus Süd- und Ostasien den Weg zum deutschen Lesepublikum ebnen und ihnen so zu Bekanntheit und Anerkennung verhelfen.
Translasien ist am CETS, dem Zentrum für Asienwissenschaften und transkulturelle Studien der Universität Heidelberg, angesiedelt.
Gemeinsam mit einem Team von LiteraturexpertInnen werden wir Sie durch die Folgen des Podcasts begleiten. Eine gute Reise nach Translasien wünschen Petra Thiel vom Konfuzius-Institut Heidelberg und Martin Gieselmann vom Südasien-Institut der Universität Heidelberg. In der heutigen Folge sprechen wir mit der Sinologin und Verlegerin Dr. Nora Frisch, die sich während ihres Translasien-Stipendiums mit Kurzgeschichten der chinesischen Science-Fiction-Autorin Regina Kanyu Wang beschäftigt hat. Diese werden im Jahr 2023 in der Kurzgeschichtensammlung Das Meeresfrüchte-Restaurant im von Nora Frisch gegründeten Drachenhaus Verlag erscheinen. In unserem Gespräch geht es um das Berufsbild der VerlegerInnen, den Prozess der Programmgestaltung und natürlich auch um ihr Translasien-Übersetzungsprojekt und Regina Kanyu Wangs Science-Fiction-Kurzgeschichten. Herzlich willkommen zu unserem Translasien-Gespräch, liebe Nora Frisch. Ich freue mich sehr, dass du hier in Heidelberg bist, um an deinem aktuellen Übersetzungsprojekt zu arbeiten. Dr. Nora Frisch ist Sinologin, aber auch Verlegerin. Sie hat den Drachenhaus Verlag gegründet mit Sitz in Esslingen. Und mich interessiert, wie wurde eigentlich dein Interesse für China geweckt?
Also ich bin da eigentlich eher zufällig dazugekommen. Ich habe so überlegt, was ich studieren soll und bin dann irgendwann in dieses Institut für Sinologie in Wien hineingestolpert. Und mich hat die Atmosphäre in dem Institut gleich gefangen genommen. Es war sehr gemütlich. Wir waren nur 6 Studenten damals. 1989 habe ich angefangen. Und ich hatte dann auch ganz tolle Lehrer, also ich bin dann also hängen geblieben. Professor Pilz, der inzwischen leider verstorben ist, der hat Geschichte unterrichtet. Und Professor Trappel, mit dem ich immer noch im Kontakt bin, also der ist, hat uns die chinesische Literatur nahegebracht. Und ja, und dann richtig gefangen hat es mich eigentlich nach einer Transsib-Reise. Mit der Transsibirischen Eisenbahn bin ich ein Jahr später mit ein paar Studienkolleginnen nach China gereist, über Moskau. Da sind wir dann 6 Tage festgehangen. Und dann in China angekommen, war ich wirklich fasziniert von dieser Andersheit. Also es war wirklich alles anders. Ich habe nichts verstanden, weder die Sprache noch die Mentalität noch die Reaktionen der Menschen teilweise. Also es war wirklich alles neu. Und das war für mich so die Motivation, mich da mehr reinzuarbeiten und mehr verstehen zu lernen, mehr zu erfahren über diese Mentalität und über dieses riesige Land auch. Also ich bin dann sehr viel herumgereist, auch während meiner Studienzeit. Und jetzt, 30 Jahre später, muss ich sagen, also ich verstehe die Chinesen meistens immer noch nicht, aber ich kann immerhin in der Zwischenzeit nicht entsprechen und ich versuche es nach wie vor.
Hattest du diese Reise angetreten, als du schon Sprachunterricht gehabt hattest, oder ist das davor gewesen?
Das war also wenig rudimentär. Also wir hatten ein Jahr Sprachlabor, da hat man noch nicht sehr viel verstanden. Das war dann ja alles sehr langsam und getragen. Im Sprachlabor wird das sehr genau Guanmen und dann kommt man dorthin und heißt Grammar. Also ist dann alles sehr, sehr geschliffen und anders. Die Sprache natürlich, da muss man sich dann erst einhören. Also ich habe nichts verstanden, wie ich angekommen bin.
Ja, das geht ja sehr vielen so. Also selbst nach einem Jahr Sprachstudium ist dann das Erleben in China, wenn man Chinesisch spricht oder hört, natürlich nochmal ein ganz anderes. Du hast in China auch studiert. Die meisten, die nach China gehen, studieren die Sprache. Also sind dann an einer Fremdsprachenhochschule und vertiefen nochmal ihre chinesische Sprachkenntnisse. Du hast einen ganz anderen Weg gewählt. Kannst du ein bisschen davon erzählen?
Ja, also wäre wahrscheinlich im Nachhinein besser gewesen, an eine Sprachschule zu gehen, aber ich hatte ja Klavierunterricht oder habe auch Musikwissenschaften hier in Wien dann studiert und habe Angst gehabt, dass ich kein Klavier zur Verfügung habe in Peking dann. Und deswegen habe ich mich im Zentralen Musikkonservatorium beworben und wurde dort auch genommen. Und allerdings nach ein paar Klavierstunden habe ich festgestellt, dass das nicht das Richtige ist, weil ich dort nur Etüden üben musste und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und habe dann umgesattelt auf ein chinesisches Instrument, auf Guzheng. Und da hatte ich eine ganz tolle Lehrerin, also die hat uns sehr viel beigebracht, die war extrem streng, aber ich habe wirklich viel gelernt und dieses Instrument und eben auch sehr viel über die Chinesische, also die hat uns sehr viel über die chinesische Philosophie oder die Art und Weise zu musizieren. Dann hat sie immer gesagt, stell dir vor, du spielst dem Kaiser beim Essen vor, der darf sich jetzt nicht verschlucken, wenn du da so in die Saiten reinhaust. Das waren alles so lustige Bilder, die sie uns vermittelt hat und von der habe ich viel gelernt.
Die Guzheng, das ist die chinesische Wölbbrettzither, das sage ich nochmal. Was ist nochmal das Charakteristische? Hat sie keine Bünde oder ist das ein...
Die hat so Stege.
Stege.
Ich glaube, es sind 32 Saiten und klingt ein bisschen wie Harfe. Es ist eigentlich wunderschön und man muss nicht sehr viel können, um ein bisschen Erfolg zu haben. Also das ist natürlich dann auch motivierend. Anders als die Guzheng, das ist ein sehr schwieriges Instrument. Da muss man dann schon, und das gab es aber damals gar nicht. Also das wollte ich eigentlich lernen. Und da war aber dann kurz nach 89 war das alles eher verpönt und es waren sehr viel westliche Instrumente an unserer Schule. Also die traditionellen chinesischen Instrumente wurden eigentlich kaum unterrichtet und Guzheng war eins der wenigen, das es da noch gab, neben der Dize und Suanai hat es gleich noch gegeben, aber sonst nicht mehr viel.
Hattest du denn von 1989 was mitbekommen von dem Tiananmen-Massaker? Ich meine, das ist die Studienzeit, in der du gestartet hast. Da gab es ja für Sinologen auch nochmal so eine richtige Erschütterung. Und trotz allem hast du weiter studiert oder hast du das Studium begonnen?
Ja, vielleicht auch gerade deshalb. Also es war interessant, weil es war der Einbruch deshalb zu bemerken in Wien, weil kaum jemand mehr studiert hat in der Zeit. Also wie gesagt, wir waren zu sechst im Studium. Und ich glaube, begonnen haben 20 und nach einem Semester waren dann 6 übrig. Also es war ein sehr, sehr kleiner Studiengang, ein echtes Orchideenfach damals. Und in Peking damals habe ich das dann auch bemerkt, insofern als die Menschen eigentlich Angst hatten, mit Ausländern Kontakt zu haben. Und überall in unseren Zimmern, ich war ja dann am Ausländerstockwerk untergebracht in der Schule. Und da waren überall in jedem Zimmer waren Lautsprecher, die uns abgehört haben. Also man hat gehört, wenn jemand im Zimmer war, dann hat das geknackt und wir wurden abgehört und unsere Briefe wurden gelesen. Also es war dann schon sehr streng, die Überwachung. Und mit mir gemeinsam am Ausländerstockwerk waren dann 5 Algerier. Die haben dort ein kommunistisches Austauschprogramm im Geigenbau absolviert. Und sonst eigentlich die anderen Ausländer, unter Anführungsstrichen, waren Hongkong-Chinesen, Taiwanesen, Malaien, also es waren eigentlich alles auch chinesischsprachige Ausländer sozusagen.
Das heißt, auch diese ausländischen Studierenden haben dann Musikinstrumente gelernt und
ja,
Musik
genau.
studiert.
Ja, ja. Also spannend. Der Singapurianer war Sänger zum Beispiel, er hat in der Juilliard School in New York studiert und also es waren ganz tolle Musiker eigentlich.
Wirklich sehr, sehr spannend, Nora. Und spielst du heute noch Guzheng?
Leider. Ich habe dann irgendwann einfach immer nur dieselben Stücke gespielt und habe eigentlich mich nicht mehr weiterentwickelt, weil ich hier keinen Lehrer hatte und habe dann, was ich jetzt sehr bedauere, mein Instrument irgendwann einem Freund gegeben, der hat ein kleines Musikinstrument im Museum in St. Gilgen. Da liegt sie jetzt und ich überlege mir immer, ob ich sie nicht irgendwann wiederholen soll. Also ich traue dem schon ein bisschen hinterher.
Okay. Ich würde deinen Werdegang gern weiterverfolgen. Du hast in Heidelberg eine Promotion abgeschlossen und dich in deiner Doktorarbeit mit Werbung beschäftigt. Danach hast du die Wissenschaft jedoch verlassen und auch keinen Beruf in der Werbebranche ergriffen, sondern bist Verlegerin geworden. Wie hast du dir das Wissen angeeignet, das du dafür benötigst? Zum Beispiel, wie man ein Buch produziert, Lizenzen einkauft, Kosten kalkuliert, IllustratorInnen, AutorInnen findet und so weiter. Wie hast du als Verlegerin begonnen?
Ja, ich habe Nach dem Studium habe ich mir natürlich überlegt, wie es jetzt weitergehen soll, was ich machen soll, und habe dann mich erstmal beworben am Konfuzius-Institut in Dublin. Da wollte ich unbedingt hin, wurde sogar eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch, aber der Leiter dort hat dann, ich glaube, der war irgendwie nur neugierig, wer sich da bewirbt, und hat mich eingeladen, und dann hat er aber gemeint, ja, aber diesen Job können eigentlich nur Chinesen richtig gut machen, also deswegen käme ich sowieso nicht in Frage. Es war dann ein netter Aufenthalt in Dublin, aber ist nichts draus geworden. Und mein Mann hat dann irgendwann gesagt, du beschäftigst doch dich die ganze Zeit mit Büchern, mach doch einen Verlag. Also so kam es zu der Idee. Und ich habe mir das dann durch den Kopf gehen lassen. Und zufällig gab es dann in Stuttgart ein Gründerinnenseminar, also ausschließlich für weibliche Gründerinnen. Und da bin ich hingegangen und habe dort eine Broschüre gefunden von... Also die haben einem dann alles Mögliche an, also das waren alle möglichen Gründerinnen, wollten Restaurants aufmachen und verschiedene Gewerbe. Und ich habe dort eine Broschüre entdeckt von einer Verlegerin vom Trias Verlag, die mit dem 8000 und ersten Verlag an den Start gegangen ist, so stand es da drin. Und die habe ich dann mal angerufen und die hat mir eine ganz tolle Nachhilfe gegeben am Telefon. Haben wir, ich glaube, 3x2 Stunden hat sie mir erklärt, wie das mit Verlagaufbau so geht. Also die hat mich gefragt, hast du eine Auslieferung? Ich sagte, hey, was ist das? Also so ging es dann mal los. Also ich habe wirklich keine Ahnung gehabt. Und ja, also so nach und nach, den Rest habe ich mir dann einfach selbst angeeignet eigentlich, und wie man an Autoren kommt. Am Anfang habe ich in Autorenforen herumgesucht und habe dann jemanden kennengelernt, der mich aber dann wieder weitergeleitet hat. Also diese Autorin, die ich darüber kennengelernt habe, die Cornelia Hermanns, Historikerin aus Tübingen, die dann eine Geschichtsreihe geschrieben hat, mit der bin ich jetzt noch in Kontakt. Also sie schreibt jetzt noch weiter Bücher für mich. Und ja, das Studium hat mir eigentlich insofern geholfen, als ich nochmal gelernt habe, mich eigentlich zu, also erstens mal in die Sprache nochmal reinzukommen, richtig. Ich habe ja lange Pause gemacht zwischen Magisterstudium und Promotion dann, und da nochmal richtig mit der Sprache zu arbeiten und eigentlich auch mich zu organisieren und zu strukturieren. Also jetzt im Verlag bin ich ja jeden Tag in eine andere Abteilung, und das hilft so ein bisschen, den Überblick zu behalten.
Also es ist sehr abwechslungsreich.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Du bist aber kein Einfraubetrieb. Du hast auch ein bisschen Unterstützung, habe ich gehört. Du hast Praktikantinnen, die dich, oder Praktikanten, die dich auch noch unterstützen. Allein ist das wahrscheinlich gar nicht zu schaffen.
Ja, also jetzt, ich habe 10 Jahre lang alleine vor mich hingewurschtelt sozusagen. Es war dann aber, ist mir jetzt echt ein bisschen über den Kopf gewachsen. Und vor 2 Jahren hat sich dann über die Hochschule der Medien, habe ich einen Aushang gemacht, ob da eine Praktikantin bereit wäre. Und dann, jetzt inzwischen sind wir 7 Frauen im Verlag. Das ist ganz lustig. Und wir machen einmal im Monat, also gestern war wieder so ein virtuelles Treffen, weil wir sind geografisch weit verteilt und sitzen zwischen Wien und der Eifel und haben ein virtuelles Büro, das wir uns teilen, auf das wir alle zugreifen. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also da habe ich große Unterstützung im Bereich jetzt zum Beispiel Social Media Arbeit vor allem, weil das ist natürlich unglaublich aufwendig und da muss man präsent sein. Da habe ich in Corona-Zeiten angefangen, eigentlich das vermehrt zu machen. Das hatte ich vorher nicht. Und diesen Instagram-Account oder eben Facebook, das täglich zu bestücken, ist doch sehr viel Arbeit. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich da jetzt Unterstützung habe.
Ja, das ist wirklich unglaublich umfangreich, auch immer im Gespräch zu bleiben natürlich. Und dann sind es natürlich auch die Messen, auf die du gehst, die jetzt leider in Leipzig ausgefallen ist. Aber in Frankfurt bist du doch auch eigentlich immer vertreten seit Gründung deines Verlages.
Ja, das ist so ein bisschen Nostalgie auch. Oder ich bin da gern, ich finde die Atmosphäre immer toll, da weiß man dann auch, warum man eigentlich das Ganze oder wofür man das ganze Jahr arbeitet. Man ist ja doch sehr für sich das ganze Jahr über im also Homeoffice war für mich jetzt nichts Neues mit Corona-Zeiten. Das hatte ich jetzt eigentlich die ganze Zeit schon. Frankfurt ist besonders interessant, weil man auch mit den ganzen chinesischen Verlegern in Kontakt kommen kann, die dann jetzt hoffentlich auch bald wieder anreisen können. Und da sieht man die Leute, mit denen man ja doch sehr viel in Kontakt ist, aber die man selten sieht. Und in Leipzig ist das Schöne an Leipzig ist dann auch der direkte Kontakt zu den Kunden oder zu den Lesern. Das ist dann dort stärker.
Ja, es ist wirklich bedauerlich, dass die Messe abgesagt werden musste. Das ist ja eine sehr wichtige Plattform, um ein Verlagsprogramm und Neuerscheinungen zu präsentieren. Dies bringt mich allerdings zu meiner nächsten Frage. Dein Programm ist sehr breit angelegt. Du verlegst Bücher für Kinder und Erwachsene. Du hast unterschiedliche Themenreihen etabliert. Du verlegst Sachbücher, Bilderbücher, Prosa, sogar Kochbücher. Wie gehst du bei der Programmgestaltung vor? Bist du interessensgeleitet? Hattest du einen vorgefassten Plan? Welche Reihen hast du einführen wollen oder ist einfach alles organisch gewachsen?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen entstanden. Ich habe angefangen mit der Geschichtsreihe. Das war meine erste, weil ich gedacht habe, ja, also eigentlich war das für meine Söhne. Ich habe gehofft, dass ich sie ein bisschen zum Lesen bringe dadurch und für China begeistern kann auch. Und habe die für ja, ältere Jugendliche eigentlich konzipiert und illustrieren lassen. Also das ist auch eine Reihe, die ich persönlich sehr gern mag, weil die wunderschön illustriert ist. Da habe ich einen ganz tollen Zeichner gefunden. Und sonst habe ich aber sehr viel ausprobiert auch. Also was läuft nicht, wenn irgendwas gar nicht oder wenn etwas gut gelaufen ist, habe ich da versucht nachzuschieben. Aber trotzdem ist es schwer zu sagen, was dann geht. Also ich habe ein Kochbuch gemacht, das läuft super, dann das nächste liegt wie Blei. Also man kann es eigentlich nie genau sagen, woran das liegt. Und deswegen habe ich auch diese vielen Reihen aufgebaut. Erstens, um Sachen auszuprobieren. Natürlich versuche ich mich schon auch an Trends zu orientieren. Und jetzt zum Beispiel mache ich eine Graphic Novel. Das ist neu, da probiere ich mal aus. Aber das sind Sachen, die mir angeboten werden. Und wenn mich das dann begeistert und wenn mir das gefällt, dann mache ich eventuell eine neue Reihe auf oder ich tue das in irgendeine Reihe rein, wo das reinpasst. Oder eben jetzt, dass ich jetzt gerade übersetzt, dieses Science-Fiction-Kurzgeschichten, das ist auch etwas, was neu ist und was ich mal ausprobiere, weil ich höre, dass Science-Fiction gut läuft. Ist jetzt nicht mein persönliches Lieblingsgenre, aber diese Geschichten gefallen mir selber auch sehr gut. Und das ist eben auch etwas, was wichtig ist, dass mir, egal was mir angeboten wird, es muss mir selber einfach auch gefallen. Es muss mich überzeugen, ich muss dahinter stehen, weil ich muss das letztendlich ja auch erstens mal finanzieren und dann verkaufen. Also, und das geht schlecht, wenn man sagt, naja, also da habe ich was, aber es gefällt mir eigentlich gar nicht.
Du hast gerade dein Translasien-Projekt angesprochen, für das du Kurzgeschichten der Autorin Regina Kanyuang übersetzt. Regina Kanyuang hat sich inzwischen auch außerhalb Chinas einen Namen gemacht als Science-Fiction-Autorin bzw. als Autorin spekulativer Literatur. Du hast gerade gesagt, dass du nur Projekte umsetzt, die dich persönlich überzeugen und die dann nicht notwendigerweise ein großes Medienecho erfahren oder sich an Medienthemen orientieren. Gibt es irgendeine Publikation, die dir besonders am Herzen liegt, die vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen wird, weil sie eben nicht gerade so in den Medien besprochen wird, aber du denkst, die ist besonders wichtig? Und aus welchem Grund wäre die dann so besonders wichtig?
Naja, also ich... Also die Medien schreiben ja sehr stark über Wirtschaft und Politik in erster Linie und da ist China natürlich jetzt nicht besonders, kommt nicht besonders sympathisch rüber. Die Regierung macht es einem auch nicht wirklich einfach. Und was wir mit unserer Arbeit versuchen, ist eigentlich die Geschichten von Menschen zu zeigen. Und da habe ich jetzt einmal die Literatur, über die lernt man natürlich sehr viel, auch über den chinesischen Kulturraum kennen. Das ist, also diese Reihe, ich habe 10 Reihen inzwischen, habe ich gestern entdeckt. Und eben eine Reihe, die wirklich auch so mein Herzensprojekt ist, ist die chinesische Literatur, weil das sehr viel über die Mentalität verrät. Also ich finde, die Chinesen haben einen unglaublichen Humor, das meint man oft gar nicht so, aber ich finde also jetzt gerade auch ein Buch, das ich jetzt im Herbst rausbringe, Mitgefühl heißt das, von Lu Nei, also der wurde auch in China mehrfach ausgezeichnet und zeigt die Perspektive aus dem Arbeitermilieu heraus, also in einer Phenolfabrik, wo der Tod wirklich der ständige Begleiter ist, die Leute kriegen alle Krebs, aber es ist mit so viel Humor trotzdem geschrieben und so witzig zu lesen und also sie haben eine sehr spezielle Art zu erzählen. Und also diese Reihe liegt mir besonders, besonders am Herzen. Und auch, also was ich auch gern mag, ist die Reportagereihe. Da haben wir jetzt von einer chinesischen Reiseschriftstellerin ein Buch über Tibet, die überall hingefahren ist und ganz besondere Orte, also die älteste Sutren-Druckerei zum Beispiel der Welt hat sie dort besucht und ein Buch über den Tod in China, den Umgang mit dem Tod. Also das sind auch Sachen, die ich persönlich toll finde, weil ich selber mit jedem Buch einfach sehr viele neue Aspekte über China nochmal lernen darf.
Stimmt, das Bestattungswerk von Maya Linnemann über Begräbniskultur letzte in China, Dinge, das kennen wir natürlich auch, letzte Dinge und auch die Reportage über die verschiedenen Frauenperspektiven, die hattest du auch.
Das ist auch in der Reihe,
genau. Vor kurzem erst verlegt, vor 2 Jahren, glaube ich, war das. Ja. Gibt es denn auch bereits einen Bestseller? Also musstest du auch bereits Publikationen mehrfach auflegen?
Ja, witzigerweise. Also das eine ist ein Suppenbuch, Suppen aus China. Das läuft nach wie vor gut. Das ist jetzt in der 2. Auflage. Und was mich erstaunt hat, ist die Publikation Mein Land und mein Volk, also ein Klassiker eigentlich aus den 30er Jahren, den der Professor Heberer neu herausgebracht hat und mit Kommentaren versehen hat. Und es ist aber nach wie vor das beste Werk über die chinesische Mentalität. Also das ist Chinesen über China, da gibt es nicht so viele Bücher, die im Westen erscheinen. Und da kommen jetzt noch mehrere nach, aber dieses Buch ist bereits in der 3. Auflage. Da war ich ganz überrascht. Also habe ich ganz vorsichtig eine ganz kleine Auflage machen lassen. Die war sofort weg und dann die 2. auch. Und jetzt bin ich in der 3. Also das hat mich überrascht. Dieses Buch läuft sehr gut. Und was auch gut geht, sind die Märchen und Mythen. Also da haben wir Geistergeschichten, chinesische Liebesgeschichten. Das scheint auch sehr gut auf große Gegenliebe zu stoßen.
Mein Land und mein Volk ist Lin Yutang, der Autor.
Genau.
Ja, richtig. Zur Übersetzerin. Wir haben jetzt viel von dir über dich erfahren als musikbegeisterte Sinologin und Verlegerin, aber du hast tatsächlich auch selbst 3 Romane und ein Bilderbuch eines ganz bestimmten Autors übersetzt und auch noch anderes für deinen Verlag. Ich spreche jetzt von den Werken des inzwischen emeritierten Pekinger Professors für Literatur Cao Wenxuan, der in China sehr erfolgreich Kinder- und Jugendliteratur veröffentlicht, auch für erwachsene Leserinnen schreibt. Er erhielt 2016 den Hans-Christian-Andersen-Preis, also einen der wichtigsten internationalen Preise im Bereich Kinder- und Jugendliteratur. Aber du hattest ihn ja schon vorher entdeckt, bevor er hier in der westlichen Welt Anerkennung erlangt hat durch diese Preisverleihung. Du hattest wahrscheinlich schon davor die Rechte erworben für Cao Fangzi, das ist das Schilfhaus. Du hast auch noch Bronze und Sonnenblume herausgegeben, Libellenaugen und Straßenlaterne Nummer 8. Wie bist du auf ihn gestoßen, auf diese Romane? Und weshalb hast du gleich mehrere Werke, also Romane und das Bilderbuch von ihm veröffentlicht?
Also das war eigentlich eine zufällige Begegnung. Ich war auf der Pekinger Buchmesse, ich glaube, es war im Jahr 2013, und bin dort hin und her geirrt und habe den Eingang gesucht. Und eine Dame ging auch irgendwie etwas orientierungslos da hin und her. Es war wahnsinnig heiß. Und sie hat so einen Sonnenschirm gehabt und hat mich dann eingeladen, unter ihren Sonnenschirm zu kommen. Und dann haben wir gemeinsam nach dem Eingang gesucht, nur um irgendwann festzustellen, dass momentan die Buchmesse gesperrt ist, weil irgendwelche hochrangigen Kader da drin sind. Also es konnte gerade keiner rein. Und wir sind so ins Gespräch gekommen. Und sie hat mir erzählt, sie ist Verlegerin, und ich habe gesagt, ja, so ein Zufall, ich auch. Und dann hat sie mir erzählt von einem Autor, der also sie ist eine sehr gute Kauffrau, habe ich inzwischen festgestellt. Also sie hat die Chance damals sofort beim Schopf ergriffen und hat dann mir also diese Bücher angeboten, hat mir das dann auch nach Hause, nach Deutschland geschickt. Bronze und Sonnenblume war das erste Buch. Und ich habe so ein bisschen reingelesen, es hat mir sehr gut gefallen, und hab dann diese Lizenz erworben und habe das Buch dann übersetzt. Und während des Übersetzens bin ich eigentlich erst draufgekommen, was ich da für einen Schatz in den Händen halte. Also ich habe mich wirklich in die Sprache und die Erzählweise total verliebt, muss ich sagen. Also mir hat dieses Buch unglaublich gut gefallen. Also einfach dieses Getragene, es ist eine echte Entschleunigung, Taubenchen zu lesen. Der breitet Blumenteppiche an Sprache vor einem aus. Es ist wunderschön zu lesen. Und ich habe darauf hinaus dann eben auch noch das Schilfhaus gekauft, die Lizenz. Und ich habe den Autor dann mal in Bonn getroffen, und er hat erzählt aus seiner Kindheit, dass es sehr viel autobiografisch ist in diesen beiden Büchern drinnen. Und das dritte Buch heißt Libellenaugen. Also das ist wirklich mein absolutes Lieblingsbuch auch in meinem ganzen Programm. Das ist mir sehr ans Herz gewachsen. Da geht es um ein Mädchen, das während der Kulturrevolution, also deren Familie, die werden als schwarze Subjekte gebrandmarkt und kommen in den Fokus der Roten Garden. Und das ist eben die Biografie einer Frau, die er kennengelernt hat und die ihre Kindheit erzählt hat. Und das ist eben ein ganz anderer Duktus. Also es ist nicht so dieses, das andere ist so ein bisschen Bullabü, finde ich, auf Chinesisch, die anderen beiden Bücher. Also so dieses Aufwachsen am Land ist natürlich schon auch vor dem Hintergrund der Kulturrevolution. Aber in dem Buch ist es dann doch sehr viel mehr politische Andeutungen und die Kulturrevolution doch sehr kritisch. Aber er hält das sehr gut unter dem Deckel und macht nur so Andeutungen und diese Familie, also man sieht einfach, welcher Gewalt die Menschen eigentlich auch in der Zeit ausgesetzt waren. Und das mit seiner Sprache erzählt, ist wirklich ein Leseerlebnis.
Das heißt, der Zufall hat nachgeholfen, dass du zu Cao Wenxuan gekommen bist. Bronze und Sonnenblume, das fügen wir vielleicht noch erklärend hinzu. Das sind die Namen zweier Kinder, das sind die Protagonisten dieses Romans, Protagonistinnen. Sonnenblume, das Mädchen, das nicht sprechen kann.
Der Junge kann nicht sprechen, richtig.
Und Sonnenblume ist ein Mädchen, das weise wird und von der sehr armen Familie des Jungen aufgenommen wird. Und sie wird dann praktisch seine Lehrerin. Sie eröffnet ihm die Welt der Worte, weil sie unglaublich gut ist und fleißig und sehr gut schreiben kann und eben diese Geschwisterbeziehung, also diese Wahlverwandtschaft, Geschwisterbeziehung einfach wunderschön auch beschrieben wird, wie diese beiden Kinder gemeinsam den Alltag, der doch sehr schwer auch ist, bewältigen. Hatte Cao Wenxuan auch erzählt, er schreibt ja tatsächlich viel auch in der Region, also beschreibt die Region, in der er selbst aufgewachsen ist in seinen Büchern. Als ich mal mit ihm gesprochen hatte, hatte er auch erzählt, dass es ihm wichtig ist, dass er darstellt, dass das Leben auch tragisch ist. Er sagt, kein Leben ist immer nur leicht und schön und er möchte Kinder nicht verschonen von der Realität. Und im Schilfhaus gibt es auch Charaktere, die tatsächlich mit Krankheiten zu kämpfen haben. Zum Glück gibt es dann ein befriedigendes Ende für dieses Kind, was also man weiß sehr lange nicht, ob diese Krankheit überstehen wird. Aber es gibt dann immer wieder so helfende Hände, die er noch dazu schreibt. Ein Junge verliert alles und landet letztendlich als Gänsehüter im Schilf und wird aber von den anderen Kindern in der Umgebung oder vielmehr von diesem Hauptprotagonisten in das Schilfhaus auch so gut bewertet in dieser Kinderperspektive, die dieser Autor immer einnimmt. Würdest du denn sagen, also dadurch, dass er ja sehr viel Historisches verhandelt, manchmal auch zwischen den Zeilen, und er benutzt tatsächlich eine sehr komplexe Sprache eigentlich, wenn man das jetzt als jemand liest, der Chinesisch nicht als Muttersprache hat oder die Chinesisch nicht als Muttersprache hat, würdest du das trotzdem jetzt für die hiesigen LeserInnen auch in die Kinder- und Jugendliteratur einordnen? Oder wie denkst du über diese spezifischen Romane, die dir sehr am Herzen liegen auch?
Ja, also ich war überrascht, dass diese Bücher in China als Schullektüre eingesetzt werden und eigentlich dort, also er ist ja Bestsellerautor in China und dass das ein Jugendbuch ist, weil ich fand das sehr anspruchsvoll, diese Bücher. Also ich habe sie dann auch wirklich als für ältere Jugendliche oder eben auch als Märchen für Erwachsene deklariert und ich finde, das ist durchaus angemessen, dass das auch für Erwachsene Leser, also es ist eine auch für erwachsene Leser eine schöne Lektüre und keineswegs zu banal, weil eben, das ist das Interessante bei ihm, er in vielen Ebenen, also das ist, zeichnet ja viele chinesische Autoren aus, in vielen Ebenen erzählt. Und deswegen, also es ist vielleicht auch manchmal ein bisschen wir haben auch ein Glossar an die Bücher angehängt, weil vieles erklärt werden muss, doch wenn man jetzt nicht den sinologischen Hintergrund hat, damit man auch die Andeutungen verstehen kann. Also die Autoren schreiben und in einem sehr repressiven System. Und es ist dann oft schwierig, die Sachen wirklich so auszusprechen. Also deswegen wird viel mit Symbolik gearbeitet, mit Andeutungen. Und die muss man teilweise erklären, um dieses Buch in seiner ganzen Dimension, in seiner ganzen Komplexität eigentlich erkennen oder verstehen zu können.
Viele sprechende Namen. Du hast dich auch entschieden, teilweise die Namen, also du hast die Namen übersetzt. Bronze ist Bronze auf Chinesisch und Sonnenblume auch Sonnenblume. Und in dem Schilfhaus heißen die Personen auch so, wie der Name im Chinesischen übersetzt würde?
Ja, ich habe mich dazu entschlossen, also bei Bronze und Sonnenblume einfach tatsächlich aus dem Grund, weil man sonst so viel erklären müsste. Der Vater des Mädchens, der dann ums Leben kommt, ist Bildhauer und seine Lieblingsplastiken sind Sonnenblumen aus Bronze. Und deswegen kommt da sehr viel zusammen. Also dass diese zwei Kinder heißen, also er nennt seine Tochter Sonnenblume und zufällig wird sie in einer Familie aufgenommen, deren Sohn eben Bronze heißt. Also das ist wie eine Schicksalsfügung, dass dieses Mädchen dorthin kommt. Und auch in den anderen Geschichten habe ich die Namen übersetzt, obwohl das heute nicht mehr üblich ist eigentlich. Also man verwendet meist die chinesischen Namen, so wie sie ausgesprochen werden oder wie sie auf Chinesisch sind. Aber es sind so viel, also gerade in diesem Buch so viel sprechende Namen dabei, eben Papiermond. Also das sind eben alles Dinge, die auch Andeutungen beinhalten und steckt eben sehr viel dahinter. Und wenn man das jetzt gar nicht weiß, was das bedeutet, also da geht viel verloren. Bei Libellenaugen heißt die Protagonistin Amei, das heißt Winterpflaume. Und da habe ich das dann schon dabei belassen, dass die, also den chinesischen Namen belassen, aber ich habe ihn erklärt. Ich habe ihn hinten erklärt. Und die Symbolik dahinter ist eben, dass diese Winterpflaume eine extrem widerstandsfähige Pflanze ist. Also dieses Mädchen muss unglaublich viel ertragen. Und diese Resilienz wird da in diesem Namen, schwingt mit. Aber es ist gut, das einfach zu wissen. Und das habe ich dann im Glossar erklärt in diesem Fall. Also es ist immer so ein bisschen anders, weil Winterpflaume dann durchzuziehen durch das ganze Buch war dann doch, da ist dann Amei vielleicht ein bisschen leichter.
Ist zum Glück lesen. Ja auch ein Name, den man auch auf als nicht chinesisch sprechende Person aussprechen und lesen kann. Das stimmt. Wenn man sich den internationalen Buchmarkt ansieht, so fällt auf, dass die Lizenzflüsse beispielsweise aus Deutschland nach China sehr viel höher sind als umgekehrt. Das heißt, aus China sehr viel weniger Literatur nach Deutschland fließt. Auf der literarischen Weltkarte gibt es also immer noch sehr viele weiße Flecken, die nur dann gefüllt werden, wenn sich Verlage finden, wie deiner zum Beispiel, die den chinesischen Buchmarkt kennen und bestimmte Werke übersetzen und außerhalb von Chinas Grenzen bekannt machen möchten. Diese Diskrepanz oder Asymmetrie ist ja auch Ausgangspunkt für das Projekt Translasien, das Übersetzungen aus asiatischen Sprachen fördern möchte. Was ist denn deine Erklärung für das Ungleichgewicht auf dem internationalen Buchmarkt als Expertin, die sich in der Branche auskennt, da du sowohl übersetzt als auch als Verlegerin tätig bist?
Also ich glaube, das ist zum einen schon auch die Leser sind, die das nicht so nachfragen, weil die Lesegewohnheiten einfach komplett anders sind. Also es ist, wie gesagt, also diese, was dort als Jugendroman oder als Bestseller funktioniert, das ist einfach nicht eins zu eins übertragbar. Das ist, muss einfach anders eingeordnet werden zum Teil. Also wie gesagt, ich verkaufe diese Bücher hier als Erwachsenenbücher, da funktioniert das dann besser. Für Kinder oder Jugendliche sehe ich das gar nicht, weil das sehr schwierige Themen sind. Es passiert vielleicht zu wenig. Es ist eine sehr getragene Sprache. Ich habe vorher gesagt, es ist richtig entschleunigend. Das muss man mögen, darauf muss man sich wirklich einlassen. Und bei unserer schnelllebigen Jugend, die einfach keine Aufmerksamkeitsspanne auch mehr hat, wie man sagt, ist das vielleicht jetzt auch die Lesegewohnheit geht da ganz auseinander. Und zum anderen fehlt oft das Hintergrundwissen. Also das hat mir eben auch ein ziemlicher Verriss von Libellenaugen von einer Rezensentin gezeigt, die, wo ich gemerkt habe, die hat einfach nur diese eine Ebene erkannt. Die hat gesagt, ja, dieses Buch ist so banal, was es mitnichten ist. Also ich habe dann gemerkt, sie hat das einfach nicht in der ganzen Tiefe erfasst, weil ihr der Hintergrund einfach gefehlt hat. Und ich habe mir gedacht, also bei der nächsten Auflage muss ich da ein Vorwort vorschalten, das vieles erklärt nochmal vielleicht. Dann kann man dieses Buch anders lesen. Eben um die Autoren besser zu verstehen, die in dieser zensierten Welt leben. Und das nächste ist auch, dass viele chinesische Autoren sehr zu blumigen Ausschweifungen neigen. Also das ist ein typisches Merkmal chinesischer Schriftsteller, dass die oft unglaublich ausholen, unglaublich viele Wortwiederholungen. Das stört im Chinesischen scheinbar nicht. Ich war immer ganz überrascht, aber da ist man dann als Übersetzer gefragt, dass man das einfach an die deutsche Lesegewohnheit anpasst und das runterbricht und einfach auch großzügig rausstreicht teilweise, weil es geht, es funktioniert sonst im Deutschen nicht und man muss die Bilder übertragen und nicht einfach die Sprache eins zu eins. Und man muss die Bilder und die Atmosphäre und das, was der Autor, die Aussage, muss man einfach einfangen. Und das ist die Herausforderung und dann eben auch diesen Humor und die Zwischentöne und die Poesie. Also das ist dann einfach die, auch bei Zauberinschirn, das war die große Herausforderung, diesen Sprachstil oder diesen Duktus dann einzufangen. Also das ist, glaube ich, beim Chinesischen noch einmal mehr eine Herausforderung vielleicht als bei westlichen Sprachen, das einzufangen und zu übertragen, weil das so anders ist. Und natürlich auch die Sprache ganz anders funktioniert. Also da ist einfach keine Ähnlichkeit. Und generell aber ist es eine große Empfehlung, sich auf chinesische Erzähler einzulassen, weil die haben wirklich viel zu erzählen und viel zu sagen und finden schöne Worte.
Ja, die blumige Sprache ist das eine. Das andere ist, das wurde mir gesagt, dass AutorInnen in China auch nach Zeichenanzahl zum Teil bezahlt werden und dass man dann also sehr viele Füllwörter immer erstmal streichen muss als Leser vielleicht auch vor allen Dingen, wenn man übersetzt. Das heißt, ja, es ist schwierig. Die Literaturvermittlung müsste dann sozusagen schon in Grundschulen anfangen, dass man einfach präsentiert, die Welt. Literatur ist vielfältig. Es wird in allen der Teilen der Welt werden Geschichten erzählt. Nur bekommen wir nicht alle zu hören oder zu sehen in bestimmten Kontexten. Und natürlich ist es, was du auch erwähnt hast, gibt es diesen Einbruch auch im Leseinteresse. Ab einem bestimmten Alter in der Entwicklung eines Jugendlichen gibt es ganz offensichtlich auch nachgewiesen irgendwie einen Rückgang an Interesse, weil dann einfach andere Dinge im Vordergrund stehen. Also es gibt noch viel zu tun und es gibt vor allen Dingen auch sehr viel zu entdecken in der chinesischen Literatur, aber auch in der Literatur anderer Länder, die noch nicht so sehr wahrgenommen werden.
Auf jeden Fall, ja. Also eben dieses Kinderbuchprogramm richtet sich ja auch an jüngere Leser, weil da auch sehr viel Poesie schon mitschwingt. Also das sind, oder einfach auch ganz andere Erzählweisen oder Symbolik. Und die Kinder, ich habe die Kinderbücher auch alle zweisprachig, einfach um gar nicht, das ist gar nicht jetzt irgendein ein Auftrag, ein didaktischer, aber so, dass die Kinder einfach sehen, dass es eine andere Sprache, wie anders das aussehen kann, das Chinesische, und dass das vielleicht Interesse weckt an dieser Kultur.
Du bist ja gerade im Rahmen des Translasien-StipendiatInnen-Programms in Heidelberg und arbeitest an der Übersetzung einer Kurzgeschichtensammlung der Autorin Regina Kanyuang mit dem Arbeitstitel »Das Meeresfrüchte-Restaurant«. Es geht um spekulative Literatur, um Science-Fiction. Kannst du ein bisschen darüber sprechen und welche weiteren Projekte planst du gerade?
Ja, also neben der allgemeinen Verlagsarbeit, die natürlich immer ansteht, das ist also administrative Arbeiten, Pressearbeit, Social Media, wie gesagt, Vertrieb, Lesungen organisieren, wo ich jetzt dankbarerweise mit meinen Damen da Unterstützung habe, arbeite ich jetzt gerade an 6 Buchprojekten, die im Herbst erscheinen sollen. Also die sind jetzt so in der Abschlussphase. Da ist jetzt noch Endlektorat. Das ist einmal eine philosophische Reise mit Lunying Tai, also von Lunying Tai, am Fuße des Kavulungan. Das ist die ehemalige taiwanische Kultusministerin, die uns da auf eine philosophische Reise durch Taiwan mitnimmt. Dann Interviews mit deutschen Expats, die seit Jahrzehnten in China leben, von Frank Sieren. Der hat diese Leute getroffen und mit ihnen gesprochen. 3 Romane und schließlich auch mein neuestes Experiment, eben diese Graphic Novel. Und gleichzeitig bereiten wir jetzt schon das Programm für das nächste Jahr vor. Und da ist eben dieses Meeresfrüchte-Restaurant, eine Science-Fiction-Kurzgeschichten-Sammlung von Regina Kanyuang. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich hier sein darf, weil mal wirklich mal in Ruhe, meine Kinder sind zwar schon aus dem Haus, aber trotzdem hat man immer irgendwie sein Umfeld und wurschtelt da vor sich hin. Und da ist man wirklich mal weg von allem und ich kann mich da konzentrieren. Und da ist jetzt auch ganz gut was weitergegangen. Die sind ganz toll, also sind jetzt gar nicht Science-Fiction, wie ich sie jetzt kenne, so gar nicht so dieser technische Aspekt im Vordergrund, sondern eigentlich der menschliche Aspekt, was macht diese veränderte Umwelt mit uns und auch so ihre persönlichen Horror-Szenarien und so hat sie da mit eingebaut zum Teil und die Geschichte, die ich jetzt gerade übersetze, heißt Der Vorhang. Also das ist einfach auch so eine Weiterentwicklung von Technologie und wie sie dann, also vor allem Weiterentwicklung von diesen Überwachungskameras in China, die jetzt als fliegende Drohnen unterwegs sind und da so eine, also das ist so eine Art Krimi, die sie da beschrieben hat. Ein weiteres Buch ist von Susanne Hornfeck, die ja auch recht bekannt ist, Taiwan-Katze. Witzig ist auch die Kurzgeschichtensammlung Deutschsein ist kein Zuckerschlecken von Zhang Danhong, die eine chinesische Journalistin, die den Spieß hier umdreht und einfach uns Deutschen erzählt, wie die Chinesen sie sehen. Also mal eine andere Wahrnehmung. Und dann habe ich noch eine Kurzfassung von Xiu Ji, also die Reise nach dem Westen. Ein Krimi, eine Liebesgeschichte, eine Märchenbuchreihe und eine, ja, auch wieder eine Autobiografie einer chinesischen Schriftstellerin, die inzwischen in London lebt, Zhang Lijia. Sie hat ihren Werdegang, von ihrer Mutter hat sie die eiserne Reisschüssel sozusagen übertragen bekommen. Die musste in eine Raketenfabrik gehen und hat dort eigentlich einen Tag damit zugebracht, möglichst unauffällig nichts zu tun. Also, und sie hat aber diesen intellektuellen Anspruch gehabt, sie wollte lernen und hat sich dann übers Radio selbst Englisch beigebracht und wollte aus diesem Milieu raus und wollte Schriftstellerin werden. Und das hat sie tatsächlich geschafft. Und dieser Roman ist unglaublich witzig zu lesen. Also es bleibt einem schon das Lachen immer wieder im Halse stecken. Aber eben da auch wieder der chinesische Humor ist wirklich super zu lesen. Und also das sind jetzt mal die Sachen und der eine oder andere Überraschungskandidat wird wahrscheinlich auch noch dabei sein. Mal schauen. Und ja, wenn Förderungen da sind, hoffe ich, dass ich die auch drucken kann.
Das heißt, die Projekte sind alle schon so weit gediehen, dass sie eigentlich veröffentlicht werden können, aber...
Genau, also die werden jetzt übersetzt zum Teil noch und lektoriert und ich stelle halt, also das ist eben ein Teil der administrativen Arbeit, eben auch Förderanträge auf Übersetzungsförderung und so weiter, weil mit den steigenden Papierpreisen und Produktionskosten, also es ist sehr, sehr schwierig, sich da als Kleinstverlag über Wasser zu halten und gehört und gesehen zu werden und deswegen ist das alles ein dauernder Kampf, aber ein spannender Kampf.
Und schön, dass du ihn führst, weil das ist, also wenn man sich das Programm jetzt anhört, ist das wieder sehr, sehr vielfältig. Es geht durch alle Genres, also so viele Genres, es geht an viele Zielgruppen und deckt viele Zeiten und Themen ab.
Ja.
Wenn du denn einen Wunsch frei hättest, das ist so meine Abschlussfrage. Also du darfst jetzt wirklich wünschen, ob das realistisch sein kann oder nicht. Das sei dahingestellt, welche Autorin würdest du gerne persönlich einmal kennenlernen. Die darf auch gerne schon gestorben sein. Hast du da irgendjemanden, eine Person, Schriftstellerin, die du so gerne mal gesprochen hättest oder sprechen würdest?
Ja, Lini Tang hätte ich wahnsinnig gern kennengelernt. Auch Kanye Wei, das waren sicher ganz große Köpfe und spannende Personen. Also das finde ich ganz toll. Kanye Wei war ja einfach, also der hat ein Buch über den Weltfrieden geschrieben, wie man den bewerkstelligen kann. Also ein Thema aktueller denn je momentan. Und der war seiner Zeit wirklich weit voraus. Der hat damals auch, das Buch ist um die Jahrhundertwende 1900 geschrieben worden. Und er liefert eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den Weltfrieden etabliert mit einer Weltregierung und dass die Nationalismen aufgelöst sind. Also super spannend eigentlich, aus heutiger Sicht immer noch. Den hätte ich gern getroffen. Cao Wenxuan zu treffen war wirklich auch sehr toll und berührend. Also ein sehr feiner Mann, finde ich. Ich konnte ihn leider nur ganz, ganz kurz mal unter vier Augen sprechen. Er war ständig bewacht, aber mit dem würde ich mich sehr gerne nochmal treffen. Und sonst hoffe ich, dass ich Jiang Fangzhou, mit der ich einen Vertrag jetzt gerade abgeschlossen habe, eine junge Schriftstellerin aus Peking, und Regina Kanyuang, die jetzt gerade in Oslo promoviert, die Autorin der Kurzgeschichtensammlung, mit der ich in Kontakt bin, aber per Mail, also dass ich die vielleicht mal persönlich treffen kann, das hoffe ich auch sehr.
Oh, schön. Jiang Fangzhou war virtuell hier in Heidelberg bei den Literaturtagen 2021 und auch auf der Buchmesse. Da haben wir sie präsentiert und schön, dass das klappt, dass du sie übersetzen und auch verlegen kannst, weil sie sind in China unglaublich bekannt. Mhm. auch eine wichtige Stimme, was jetzt so gesellschaftskritische Fragen, MeToo-Bewegung betrifft. Also sie ist sehr, also hat eine Stimme einfach, hat es auch deswegen auch nicht immer leicht, aber schön, dass du sie übersetzen kannst. Und ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg weiterhin. Gutes Übersetzen in deiner Zeit in Heidelberg und wir sind alle schon sehr gespannt auf die 6 Publikationen und alle weiteren, die dann darauf noch folgen mögen. Vielen Dank auch für das Gespräch, Nora.
Danke dir.